mein Portemonnaie wurde mitgenommen und wollte mein Konto nur sperren. Dadurch habe ich einen Zufall einen ersten Laden entdeckt, wollte natürlich wieder einen Getränkeladen machen, nur mein Papa hat dann gesagt, lass uns einen Supermarkt eröffnen. Aber obwohl wir absolut gar keine Ahnung hatten.
Economy mit K. Mit Martin Dovideit.
Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor.
Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
Mein Name ist Martin Dovideit und heute steht das K nicht nur für Köln, sondern auch für Karadag, denn mein Gast ist Shanan Karadag, Chef der Karadag-Supermärkte, die es vor allem im rechtsrheinischen Köln gibt. Hallo Herr Karadag, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wir hatten so unsere Schwierigkeiten. Erst war ich krank, dann waren Sie krank. Jetzt sind wir zusammengekommen und ich möchte kurz einmal skizzieren. Sie sind ein türkischer Lebensmittelhändler, so beschreiben Sie sich auch selber, in Köln mit derzeit 11 Filialen.
Richtig.
Und in Recklinghausen gibt es auch noch einen Supermarkt. Dann sagen Sie doch mal zuerst, was unterscheidet Ihre Lebensmittelläden von den anderen Rewe, Edeka?
Also wir sind eine frische Markt, überwiegend mit Obst und Gemüse. Und unsere Stärke ist natürlich frisches Fleisch, die wir täglich bekommen. Geflügel, Kalbfleisch, Rindfleisch, Lammfleisch, das wird jeden Tag in der Markt serviert und dem Kunden nach Wünschen vorbereitet, dass der Kunde auch fertig zu Hause direkt vorbereiten kann.
Und die Produkte, die Sie anbieten, sind ja zum großen Teil auch, kommen Sie aus der Türkei oder Sie sagen, glaube ich, anatolische?
Nein, Obst und Gemüse kommt aus aller Welt, Italien, Griechenland, Spanien, Türkei, Belgien, Holland, überall. So was man bekommen muss, das ist immer nach Zeit gemäß. Wenn das Sommer ist in Deutschland, haben wir sehr viele Frische. Aber unser Lamm ist überwiegend aus England, die halal geschlachtet wird. Geflügel aus Belgien. Es ist immer der gleiche Lieferant, weil die Qualität für uns sehr wichtig ist. Kalb beziehen wir aus Holland und Rinder. Es ist Deutschland, Frankreich, Belgien und aus Polen. Na, die müssen natürlich nach unserem Wunsch so geschlachtet werden, dass auch wirklich unser Kunden gar keine Gedanken haben, ob das halal oder nicht halal ist. Aber bei uns ist alles zertifiziert, so dass wir mit gutem Gewissen unseren Kunden, die danach Wert legen, auch so weiterverkaufen können.
Mhm. Darauf gehen wir später vielleicht noch etwas näher ein, aber erzählen Sie doch erstmal Ihren Werdegang. Sie sind vor nicht ganz 30 Jahren nach Köln gekommen. Wie sind Sie dann zum Supermarktinhaber geworden?
Also ich bin 1987 nach Köln gekommen, für einen Tag nach Duisburg und dann nach Köln. 87 habe ich dann in Stammheim meinen ersten Hauptschule besucht.
Da waren Sie 15 Jahre alt.
Genau, und dort habe ich die Vorbereitungsklasse erst ausgeübt, weil ich kein Deutsch konnte. Ich bin vom Gymnasium in die Hauptschule gekommen, von da aus habe ich 2 Jahre später meine Ausbildung angefangen bei der chemischen Fabrik Kalk. Und dort habe ich als Betriebsschlosser gelernt. Ein Jahr später habe ich mich selbstständig gemacht auf der Bonner Straße. Einen Getränkehandel, was eigentlich jetzt ein großes Unternehmen macht, habe ich vor, sage ich mal, 30 Jahren gemacht. Das war aber eine Knochenarbeit, habe ich damit aufgehört. Durch einen Zufall bin ich dann in den ersten Laden gelandet, weil ich ausgeraubt bin. Also mein Portemonnaie wurde mitgenommen und wollte mein Konto nur sperren. Dadurch habe ich einen Zufall einen ersten Laden entdeckt, wollte natürlich wieder einen Getränkeladen machen, nur mein Papa hat dann gesagt, lass uns einen Supermarkt eröffnen. Aber obwohl wir absolut gar keine Ahnung hatten. Wir sind dann in die erste Supermarkt in Buchforst eingesprungen und von da aus ist der Laden natürlich 3 Jahre nicht gelaufen, weil wir absolut ganz in einen fremden Bereich reingegangen sind, bis wir das ganze Geschäft richtig gelernt haben. Dann ist der Laden gelaufen, dann haben wir den...
Dann sagen Sie nochmal zu den 3 Jahren, warum haben Sie den immer weitergemacht? Warum haben Sie nicht irgendwann gesagt, oh nein, ich habe gemerkt, das ist nicht so.
Also mein Vater hatte ihm einen guten Spruch. Ich habe gesagt, nach 3 Jahren, lass uns Papa das Geschäft verkaufen. Und Papa hat gesagt, wenn das Geschäft nicht läuft, wer soll dann kaufen? Ja, entweder wir machen das weiter oder wir gehen Bach runter. So, und dann habe ich recherchiert, warum unser Laden nicht funktioniert. Was machen wir falsch? Dann habe ich natürlich damaligen Konkurrenzen mir angesehen, was machen die besser als wir? So, ich habe dann recherchiert, wie das Geschäft läuft, was muss man machen? So, und das klassische Art, immer Angebote fahren, Kundenanbindung, Qualität, das ist unser Wert gewesen. Und das hat dann 3 Jahre gebraucht, bis die Kunden sich an uns angeschlossen haben. Und dann ist der Laden gut gelaufen. So, dann haben wir angefangen, den zweiten Laden wieder als ganz andere Bereich zu eröffnen. Das war wieder auf der Frankfurter Straße so eine Imbissbude. Der ist wirklich gut gelaufen, aber wir haben nie Geld verdient, muss ich ehrlich sagen. So, und dann haben wir in 2002 den zweiten Filiale eröffnet. Also es ist wirklich sehr komisch. Manchmal vergesse ich die Geburtstage von meinen Kindern, aber die Eröffnungstage von den Märkten nie. Weil ich immer am Tag so 20, 22, 24 Stunden gearbeitet habe. Und das hat dann natürlich ich hatte immer so ein Ziel gehabt, wirklich, was einer nicht geschafft hat, das irgendwas zu schaffen. Eine einzige Filiale daraus mehr zu machen. Das war immer mein Ziel.
Wo kam das Ziel her? Was hat Sie hier angetrieben?
Also wir hatten früher natürlich in unserer Heimat, früher in Türkei, waren eine wohlhabende Familie. Wir haben alles verloren. Und das hat mich natürlich immer zum Erfolg geschickt, das, was wir verloren haben, wieder zurückzuholen.
Wodurch hatten Sie alles verloren?
Also die Geschäfte, die Inflations in der Türkei, damalige Zeiten, 80er Jahren, war ganz schnell, sie sind von heute auf morgen reich oder sind sehr schnell weg. Nicht kontrollierte Geschäfte, falsche Investitionen durch Eltern. Dann wir waren ein sehr großer Bauer, die Ernte hat keinen Ertrag mehr gebracht. Oder die Tiere haben kein Geld mehr, also keinen Wert mehr gehabt. Es war alles falsch. Und damalige Zeiten mussten wir mit einer großen Summe pleite machen. Und dann ist der Papa nach Deutschland ausgewandert. Dann sind wir auch hier hingekommen. Das hat mich natürlich immer im Herzen so getroffen. Ich wollte immer das wieder zurückholen. Dann habe ich gesehen, dass wirklich alle Märkte, türkische Märkte, es sind sehr viele türkische Märkte, ich habe sehr viel recherchiert, sehr viele sind, vom Volumen her sind die fast so groß wie in Aldi. Nur, sie sind Alleingänger, deswegen werden die ja nichts werden. Da habe ich in 2004 oder 2005 habe ich eine Gemeinschaft gegründet, dass ich alle türkischen Supermärkte unter einem Dach bringe, dass eine Einkaufsgemeinschaft gegründet wird, dass die davon sehr viel profitieren. Und das Geld hätten wir einfach nur von Lieferanten geholt, nichts anderes.
Wie haben Sie das geschafft, diese Gemeinschaft zu schmieden? Es gibt ja auch in der türkischen Community Konflikte, sei es politisch oder...
Das haben wir auch nicht geschafft. Das ist ja auch... Wir haben 2008 eine Firma gegründet, Zentral GmbH in Großmark. Dann waren 5 Personen daran beteiligt. Das hat nach 6 Monaten wieder geplatzt. Dann habe ich gesagt, wenn das so ist, dann werde ich das alleine machen. Und darauf habe ich gebaut. Ich habe immer in den Unternehmen investiert. Ich habe immer an guten Märkte investiert, dass wir wirklich nicht Märkte bauen oder von diesen, sag ich mal, alten deutschen Supermärkten übernehmen, nur noch Ware füllen und aufmachen. Das habe ich nie gemacht. Ich wollte immer, dass wir denen zeigen, dass wir was anders sind und dass wir wirklich auch das Geschäft so langfristig machen wollen. Darauf haben wir investiert immer. Das hat uns natürlich viel Geld gekostet, viel Zeit gekostet. Geld hatten sie vielleicht immer wieder mal gefunden, ja. Nur die Zeit und diese Mühe waren wirklich sehr schwer. Und es sind auch natürlich Märkte, die nicht gelaufen sind. Eine gelaufen, der andere ist nicht gelaufen. 3 Jahre, 4 Jahre. Die haben wir alle mitgezogen. Aber unser Finanzpartner natürlich in der Hinsicht der Bank, der hat das immer mitgemacht. Die haben an uns geglaubt. Auch wenn das schlechte Zeiten waren, haben die immer nicht uns hängen lassen, haben gesagt, wir glauben an ihrem Projekt, wir glauben an sie selbst, dass sie das schaffen. Das haben wir auch denen gezeigt, dass wir das schaffen können.
Ja, Sie haben jetzt auch ein Zeichen gesetzt. Sie haben eine neue Zentrale gebaut. Bislang waren Sie am Großmarkt in Radertal und jetzt sind Sie umgezogen nach Köln-Wahn. Und erzählen Sie mal, was Sie dort gebaut haben, um Ihre Supermärkte zu beliefern.
Also in Großmarkt war das natürlich die Zentrale nur überwiegend. Wir hatten, das war für uns ein Sprung, dass wir dort erstmal das machen wollten, was wir noch vergrößern wollen. Und daraus haben wir immer wieder mal zeitnah Grundstücke gesucht, die wir nie wieder bekommen haben. Es in der Größenordnung, uns wurde immer mal 3.000, 4.000, wenn sie an die Privatinvestoren zugegangen sind, dann wollten die einen erheblichen Betrag haben, die wir natürlich uns nicht leisten könnten auf diese Größenordnung, bis uns der Bürgermeister von Mülheim, der Norbert Fuchs, dabei geholfen hat. Der ist auch Kunde bei uns gewesen, bis ich auf ihn zugegangen bin, habe dann die ganze Sachlage geschildert, dass wir aufs Großmarkt raus müssen, weil diese Lagerhalle hat das auch nicht hergegeben, dass man wirklich sagen kann, man soll dort Lebensmittel weiterverteilen. Das hat mir nicht gepasst, weil ich bin von Person her, es muss alles tiptop sein, sauber sein. Wenn ich meinen Kunden was anbiete, müssen Kunden blind mir vertrauen können. Und das kann man nur machen, wenn man wirklich selbst sich davon ernähren kann. Was wir nicht gegessen haben, wollten wir unseren Kunden nie verkaufen. Das ist unser Motto. Ich sage den Mitarbeitern immer, was du nicht essen möchtest, versuch nicht den Kunden zu verkaufen. Das ist das Dummste, was man machen kann. Dann haben wir natürlich, der Herr Fuchs hat uns dann vertraut, dann haben wir uns dann ein Grundstück angesehen, das hat natürlich auch von der Wirtschaftsförderungsamt, die haben uns dann natürlich sehr gut dabei geholfen, ein Grundstück zu bekommen. Und dort haben wir dann natürlich innerhalb der einem Jahr den Zentrale hingestellt, die ganze Bau habe ich begleiten, um das so schnell wie möglich dort einzuziehen. Auf der anderen Seite müssen wir diesen ehemaligen Stelle verlassen, weil Stadt Köln plant ja da was anderes. Es ist, sage ich mal, manche Sachen schief gelaufen, manche Sachen gut gelaufen, aber wir sind jetzt eingezogen.
8 Millionen Euro haben Sie investiert?
Genau, wir haben 8 Millionen Euro investiert und wir investieren immer noch. Wir sind noch nicht so ganz so fertig, aber zumindest, wir haben so eine Zentrale gebaut, dass wir von da aus wirklich in 2 Schichten bis zu 50 Filialen beliefern können.
Bis zu 50, Sie haben derzeit 11, das heißt
12.
12, das heißt, richtig, 11 in Köln, eine in Recklinghausen. Das heißt aber, wenn Sie 50 beliefern können aus der neuen Zentrale, dann haben Sie ordentlich was vor, noch mit dem Wachstum.
Mein Ziel ist natürlich immer, durch den Franchise-System weiterhin zu wachsen.
Also Franchise, ich erkläre es kurz für die Hörer, die das nicht kennen, dass sie den Namen sozusagen verpachten und ein anderer selbstständig unter dem Namen eine Filiale betreibt.
Genau. Dadurch wachsen, weil man hier in Deutschland einen großen Personalproblem hat. Und einen Karadag-Supermarkt in der Hinsicht, wir wollen das natürlich noch vereinfachen, dass ein Franchise-Nehmer wirklich nur seinen Markt führt und seinen Personal, sonst nichts. Der restlichen wird aus unserer Hand gemacht.
Belieferung. Diese
direkte Belieferung, Zentralbelieferung, wird alles aus einem Hand gemacht. Der hat sein Warenwirtschaftssystem, die ganze Ladeneinrichtung machen wir so in der Hinsicht, dass er wirklich nur noch bestellt und seine Kunden bedient. Und das wollen wir natürlich in Deutschland weit machen, so dass wir wirklich den Kunden oder unseren Franchise-Nehmer diesen Gefühl geben können, dass die ein Unternehmen gegenüber stehen haben, denen die auch vertrauen können. Und mein Ziel ist immer natürlich, mein Franchise-Nehmer muss mehr verdienen als ich. Das ist mein Motto. Dass wirklich dem Vertrauen geben, dass sie sagen können, ja, ich kann bei dem Geld verdienen. Und ich möchte auch nicht diese Standorte nehmen, dass ich nur noch Filiale eröffne wie COP oder wie sagen Sie mal, wie heißt die Firma, der jetzt gerade mal pleite gegangen ist, Drogeriemarkt?
Schlecker.
Schlecker. Nur überall in der Ecke eine Filiale zu eröffnen, das macht keinen Sinn. Ich habe bis jetzt keine Filiale schließen müssen. Aus dem Grund, weil ich sehr genau recherchiere, ob der Standort für Karadak Supermarkt geeignet ist. Weil unser Kundenklient ist ja anders. Wir sind kein klassisches türkisches Supermarkt mehr mittlerweile. Wir haben sehr viel, fast 50% deutsche Kundschaft. Mhm. Unsere Fleisch, Obst, Gemüse, Gewürze oder diese anatolische Lebensmittel werden sehr viel von Deutschen gekauft. Dann haben wir noch Mischmasch, Türken, Arabern, Italien, Spanien, Griechen, die dann bei uns, Jugoslawen, die bei uns kaufen. Somit muss das für uns, wir können nicht in einem Gebiet funktionieren, wo nur rein Deutsch ist, funktioniert nicht, das muss Mischmasch sein. Mhm. So, wir können in Berlin funktionieren, wir können in Frankfurt, Hamburg, München, Darmstadt, Stuttgart, Duisburg, Düsseldorf. Also in jeder Ecke funktionieren wir, aber rein wie in Leipzig wird schwer werden. Mhm. Ja, deswegen müssen wir diese Standorte sehr gut recherchieren und prüfen, ob das wirklich für uns geeignet sind.
Aber bis jetzt sind die Standorte ja sehr nah zu Ihrer Zentrale. Gibt es denn schon jetzt Vorstöße? Haben Sie Kontakte auch in anderen Städten?
Wir haben eine sehr große Nachfrage an unser Unternehmen. Und ich bin auch der Meinung, wir müssen nicht sofort expandieren, sondern mit der Zeit gemäß expandieren, so wirklich, dass pro Jahr 3 bis 5 Filialen dazu packen können. Mhm. Und das aber mit Erfolg. Also ich würde lieber nicht 20 auf einmal, sondern eher 3, die gesund sind und aber kontinuierlich jedes Jahr dazu packen können.
Mhm. Ich habe mal in Ihrem Geschäftsbericht geguckt, also das, was veröffentlicht ist. Dort steht, dass Sie vor allen Dingen auf die frischen Waren setzen, sowie auf kompetitive Preise. Jetzt frage ich mich, in Deutschland ist der Lebensmitteleinzelhandel sehr umkämpft. Wir haben Lidl, wir haben Aldi, das sind Preisführer, die auch weltweit funktionieren mit ihren Konzepten. Wie gelingt es Ihnen, gegen solche etablierten Supermärkte sich zu behaupten?
Ja, uns unterscheidet sehr viel von einem Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, von diesen großen Ketten. Das, was wir verkaufen, haben die überwiegend nicht. Sag ich mal, wir verkaufen sehr viel türkischstämmige Produkte, die nicht ausführen können. Es wurde ja letztens glaube ich, bei der CDF oder ARD einen Preisvergleich gemacht. Da waren wir bei den Produkten, die wir ausführen, der günstigste. Das kommt davon, weil die sich nicht darauf spezialisieren können. Das schaffen die nicht. Der Kunde weiß, wenn in Köln, wenn er Lammfleisch kaufen muss, dann geht er zu einer Türke. Dann kauft er nicht bei einem Rewe, Edeka, weil der Preis einfach gewaltig ist. Und das kommt davon, weil der Discounter oder einen Fachmarkt wie Rewe nicht in der Lage ist, die ganze Tiere so zu schlachten und so zu servieren, wie der Kunde das haben möchte. Deswegen haben wir immer einen Vorteil. Das können wir sehr gut. Wir können mit der Obst, Gemüse immer tägliche Preise anfahren. Wenn der Preis fällt, fällt das bei uns sofort. Wenn der Preis steigt, steigt das bei uns sofort. Die haben dann eine ganz andere Einkaufsstrategie. So. Und die haben dann auch ganz andere Marge als wir. Wir sind da günstiger, weil wir kalkulieren anders. Ja. Wir haben nicht diese Marge, was die darauf haben, sondern wir haben eine bestimmte, wo wir sagen, das ist Personal, das ist das, das ist das. Wir haben nicht diese hohe Geschäftsleitungskosten oder Managerkosten. Das haben wir nicht. Deswegen können wir noch da kalkulieren, so wie wir wollen. Aber wir können auf der anderen Seite nicht dem Produkt, was die verkaufen, verkaufen. Das schaffen wir nicht. Mhm. Wir schaffen zum Beispiel nicht von Ferrero diese Artikel bei uns im Markt zu führen und sagen, ja, wir verkaufen, keine Ahnung, den Ferrero-Küsschen für 1,99, aber der verkauft für 1,59. Das schaffen wir nicht. Da sind wir ganz anders.
Sie haben eben angesprochen, das Fleisch, dass Sie da vor allen Dingen auch über den Preis punkten. Es gibt ja oft aber auch Kritik an gerade an billigem Fleisch, dass das von Supermärkten als Werbung eingesetzt wird, weil das widerspiegelt, dass man das Tier wohl nicht ernst nimmt. Bei Ihnen zum Beispiel Hähnchenbrustfilet 5,99 pro Kilo, gerne ein Angebot. Merken Sie diese Kritik auch, dass eben Fleisch auch nicht zu billig sein darf in den Augen der Kunden? Oder ist das was vielleicht eine aufgebauschte Diskussion ist aus Ihren
Augen. Ich meine, das ist eine Diskussion, der den Menschen, der wohlhabend sind, die müssen ja auch die anderen Menschen mal denken, die wirklich mal Mindestlohn, Mindestgehalt haben, die leben wollen. Für den ist das ein großer Vorteil. Wenn wir so ein Angebot fahren, dann haben wir einen Massenverkauf. Wenn Sie jetzt auf der anderen Seite gehen und sagen, dafür werden die Tiere ganz anders behandelt oder ernährt, um diese Massenproduktion zu erreichen, das ist eine andere Frage. Ja? Wir sind noch nicht so, sage ich mal, dass wir 10.000 Filialen sind, dass wir daran denken können, weil die müssen dann sich anders verhalten als wir. Wir sind dann eben immer noch auf dem Markt, um uns weiterhin noch so existieren zu können. Und darauf ist unser Kunden immer sehr, sage ich mal, ist beliebt, immer diesen Angebot zu haben. Wenn wir das nicht machen, ist der Kunde mal, wenn sie den stabilen Kunden haben, die da sind, aber die Gänger, die rumspazieren, die haben sie dann nicht mehr. Mhm. Die müssen sie auch haben. Also wir müssen alles haben, damit wir weiterhin existieren können. Und das führt dazu. Das ist nichts anderes.
Sie haben eben gesagt, dass Sie vor allen Dingen per Franchise wachsen wollen, weil Sie merken, es ist schwierig, an Fachkräfte zu kommen. Und die Franchise-Nehmer sozusagen brauchen, weil die näher an den Arbeitsmärkten dann dran sind. Wie ist es denn bei Ihnen, in Ihren Märkten? Wie schwer sind Sie damit konfrontiert, dass es schwierig ist, Mitarbeiter zu halten derzeit?
Also ich sag's mal, wir haben natürlich diese langfristigen Mitarbeiter, die bei uns sind seit über 20, 25 Jahren. Das sind die Grundeinsatz. Wenn die nicht wären, würden wir auch nicht existieren können. Natürlich, die wollen wir so weiterhin so gut bezahlen, dass die wirklich auch gerne auf der Arbeit sind. Dafür sorgen wir auch. Es gibt aber natürlich bei uns auch das Problem, diese Fachkräfte zu finden. Ob das jetzt ein Metzger ist, ja, das ist ein Riesenproblem. Und ob sie eine Kassiererin einstellen und den ganzen Geschäft beibringen, wie das ganze Arbeit abläuft, das ist auch ein großes Problem. Dann sind die sehr schnell wieder weg, dann haben die keine Lust. Man sieht das, dass wirklich die Menschen einfach gar keine Lust mehr auf dieser Handelbereich haben. Mhm. Jeder möchte mal auf Handy, Laptop oder im Büro sitzen. Obwohl meiner Meinung nach das Dümmste ist. Ne? Ein es ist nichts dagegen, dass die das nicht ausüben sollen. Soll ja jeder was machen. Nur ich finde wirklich handwerkliches Bereich, dass die Menschen viel effektiver sind, gesünder sind und auch einen guten Einkommen haben.
Das heißt, Lidl und Aldi haben ja vor allen Dingen auch zuletzt mit steigenden Stundenlöhnen geworben. Haben die ihren Mitarbeiter auch dadurch abgejagt?
Uns nicht. Das ist uns noch nie passiert, dass eine Aldi oder Lidl uns einen Mitarbeiter wegnimmt. Es ist bis jetzt, glaube ich, uns einmal passiert. Mhm. Wir haben natürlich auch von Aldi und Lidl Mitarbeitern erworben. Aber das geht natürlich, wie sie den Mitarbeiter bezahlen. Mittlerweile zahlen wir auch viel mehr, weil wir das wissen, gutes Personal, es kostet eben gutes Geld. Und wenn sie das nicht bezahlen, haben sie auch keinen Erfolg. Ich meine, ein guter Personal, der gut bezahlt wird, ist viel, viel effektiver, als wenn sie 5 haben, den sie schlecht bezahlen. Mhm. Also lieber stellen wir gute Leute ein, wollen dann gut bezahlen, damit wir wirklich auch Effektivität und gute Wirtschaftlichkeiten haben. Ne? Sonst haben sie das nicht.
Dann lassen Sie uns einmal kurz auf die Corona-Zeit blicken. Für viele Supermärkte war das eigentlich eine gute Zeit. Die Menschen waren mehr zu Hause, konnten mehr zu Hause kochen, haben auch mehr eingekauft. War das bei Ihnen auch so oder wie haben Sie diese Phase in
Erinnerung? Ja, ich glaube, das Corona hat uns, glaube ich, nicht gut getan, weil wir hatten, glaube ich, 4 Supermärkte, die in den Centers waren und die Centers waren zu. Unsere außenstehende Supermärkte im freien Bereich, die sind gut gewesen und die haben dann natürlich diese Märkte mitgenommen. So gesehen, dass wir absolut davon nichts hatten. Aber ich war auch der Meinung, wir wollten auch keine Corona-Hilfe haben. Ich stelle mich immer in der Lage der anderen Personen, die wirklich das nötig haben. Es mag sein, vielleicht wird mir jemand sagen, es ist dumm, aber ich denke nicht so. Ich denke eher so ein bisschen, als normaler Bürger sage ich, wenn ich mit meinem eigenen Mittel zurechtkommen kann, dann versuche ich das ebenso. Und die anderen, die wirklich nötig haben, sollen die das haben. Wir hätten in 21 einen Riesenbetrag bekommen können, haben wir das aber nicht gemacht.
Dann lassen Sie uns zum Fragengewitter kommen.
Fragengewitter.
Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie geben spontan eine Antwort und mal schauen, worüber wir noch weitersprechen. Couch oder Fitnessstudio?
Fitnessstudio.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Lesen oder streamen?
Streamen.
Haben Sie einen Tipp?
Nein.
Hip-Hop oder Schlager?
Ja, Hip-Hop.
Android oder iPhone?
iPhone.
Fahrrad oder SUV?
Fahrrad.
Nordsee oder Karibik?
Karibik.
Fleisch oder vegan?
Fleisch.
Essen gehen oder selber kochen?
Essen gehen.
Wo gehen Sie essen in Köln?
Ich habe einen guten Freund, der hat so ein Fleischrestaurant in Bergisch Gladbach, da gehe ich gerne essen.
Innenstadt oder auf dem Land?
Das ist egal, aber Innenstadt.
Karneval feiern oder arbeiten?
Arbeiten.
Fasten oder nicht fasten?
Nicht fasten.
Sie fasten nicht, viele andere, während wir sprechen schon, es ist gerade Ramadan. Wie verändert sich denn da bei Ihnen das Kaufverhalten?
Das ändert sich meiner Meinung nach fast 30-40% mehr, weil viele fasten und die Einkäufe werden dann natürlich dementsprechend auch größer. Ne?
Weil dann abends mehr gegessen wird.
Richtig.
Ich hätte jetzt eher andersrum gedacht, dass während der Fastenzeit weniger gekauft wird.
Nee, ganz Gegenteil.
Das heißt, dass das große Geheimnis, dass Fasten gar nicht bedeutet, dass weniger gegessen wird.
Nee, es wird sogar mehr gegessen.
Und ich habe gesehen, Sie machen auch bei einer Aktion mit, Too Good To Go, wo es darum geht, das Wegwerfen von Lebensmitteln zu reduzieren. Berichten Sie mal von Ihren Erfahrungen.
Also das Unternehmen ist sehr gut, meiner Meinung nach. Die vermeiden das natürlich die Obst- und Gemüseabfälle. Es sind keine Obst und Gemüse, die man nicht mehr verzehren kann, sondern die einen Tag, zwei Tage bleiben, leicht weich werden oder bisschen verschrumpfen, so dass man das nicht mehr Kunden das verkaufen kann, sondern die nehmen das und wird dann von Käufern abgeholt. Zum einen ist das sehr gut, dass man nicht mehr so viel Obst und Gemüse entsorgen muss, und zum anderen ist es gut, dass Menschen, die das wirklich Bedürfnis haben, das noch weiterhin zu essen können.
Wie viel geht das so?
Also wir haben raus? Das so ungefähr pro Monat kriegen wir so um die 2.500 bis 3.000 Euro rückerstattet von Togo.
Mhm. Das heißt, es sind etliche Tonnen wahrscheinlich sogar, die Sie da...
Ja, Tonnen nicht, aber wir haben pro Markt, glaube ich, so ungefähr immer 3 bis 4 Tüten.
Mhm, jeden Tag. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie Halal-Fleisch anbieten. Da gibt es immer große Diskussionen um die Betäubung der Tiere. Verkaufen Sie Halal-Fleisch nur von betäubten Tieren oder auch von nicht betäubten Tieren?
Betäubt ist falsch. Also die Tiere werden mit einer Kopfkugel erstmal so gestellt, dass die keinen Schmerzen fühlen. Das wird in Deutschland oder in Europa so gemacht. Da kommt keiner herum. Und meiner Meinung nach ist es auch nichts gegen islamisches Denken. Das wird auch durch islamische Vereine oder diesen Zertifikaten verteilten Instituten auch dementsprechend als Halal bewertet. Es gibt natürlich die anderes Denken.
Also es gibt eine strenge Auslegung, die sagt, dass nur nicht betäubte Tiere, die geschächtet werden, Halalfleisch sind.
Richtig, das sind die Tieren quälen. Mhm. Da bin ich gegen. Ja?
Klare Aussage. Dann lassen Sie uns mal nochmal zum Einkaufsverhalten kommen. Wir haben jetzt gerade eine Phase hoher Inflation. Ich habe mir mal angeschaut, die Lebensmittelpreise in den letzten 2 Jahren sind um 36% gestiegen, wenn man sich die Werte anguckt in der Statistik. Wie reagieren Ihre Kunden darauf, dass Lebensmittel so stark teuer geworden sind? Natürlich infolge des Krieges.
Also ich glaube an den 36% nicht. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, meiner Meinung nach sind das fast 100% gestiegen. Es gibt sogar Produkte...
Bei frischen Produkten vielleicht stärker, wo sie mehr Anteil haben.
Ja. Also ich kann Ihnen sagen, ob der Hauptnahrungsmittel sind über 100% gestiegen. Ob das jetzt ein Sonnenblumenöl, ob das Mehl, Nudel, Weizen, das sind die Hauptnahrungsmittel. Nur Getränke, nicht so in der Form. Fleisch, Obst, Gemüse, das sind auch saisonbedingt sind, die sind alle über 100% gestiegen. Ich weiß auch nicht, wie die natürlich den ganzen Inflationsrate berechnen, aber das merkt man an der Kunde. Der Kunde, der am Tag an einem Markt 1000 Kunden besucht haben und einen Kundendurchschnitt Bon von 15, 16 hatten, sind das auf 12, 9 Euro gesunken. Das merkt man. Nur durch den Preisaufschlag hat man natürlich diesen Umsatz höher. Mhm. Nicht weniger, aber der Kunde kauft weniger. So, es merkt man sogar teilweise jetzt, dass viele Lieferanten ihre Preise wieder reduzieren langsam. Mhm. Wir haben auch nie verstanden, warum auf einmal ein Fleisch teurer wird als wie vorher. Tierfutter, also die Tiere ernähren sich ja hauptsächlich draußen, jetzigen Zeit. Müsste ja normalerweise billiger sein. Nein, das nutzt ja auch viele Firmen, muss man ehrlich sagen. Das ist schade, aber das kann auch keiner kontrollieren, das ist ein freier Markt.
Ja, es gab einen ganz großen Konflikt in der Branche. Edeka hat sich mit dem Lieferanten Mars angelegt, 700 Produkte ausgelistet aus den Supermärkten. Es gibt kein Twix mehr in Edeka-Märkten, weil Edeka gesagt hat, Mars hat die Preise zu stark angehoben. Und Sie glauben auch, dass einzelne Lieferanten diese Situation zu eigenen Margenverbesserungen, sage ich mal,
eingesetzt haben. Ich meine, wenn ein Unternehmen nur mit Haselnüssen arbeitet, ja, Haselnüssen, die größte überwiegend Anteil kommt ja aus der Türkei. Und wenn man jetzt dort ein Kilo Haselnüsse mit 50 Lira bewertet, der bei 2,50 Euro ist, ja, dass der eine Marz, sage ich mal, für eine Schokolade 1,50 Euro haben möchte, ist es natürlich überzogen. Da finde ich schon richtig, dass der Edeka das so gemacht hat. Das müssen viele so machen können.
Aber für Sie als kleiner Händler ist das wahrscheinlich keine Chance.
Wir haben gar keine Sortimente in der Hinsicht, sowas einzuführen. Wir handeln sehr viel. 66% unser Umsatz ist vom Obst, Gemüse und Fleisch. Mhm. Daher haben wir die Möglichkeit, nicht mit solchen Unternehmen über sowas zu verhandeln. Da würden wir, glaube ich, dem Mars ja auch egal sein.
Ja. Sie haben angesprochen, dass Sie aus der Türkei stammen, dass Sie vor 27 Jahren hergekommen sind. Wie sehr hat Sie das Erdbeben befasst, das vor einigen Wochen Ihr Heimatland
also mein
zerstört
Heimat,
hat in großen Teilen?
Mein Heimat, wo ich herkomme, ist eine Erdbebengegend, Erzincan. Da habe ich in 1993, 1994 erlebt, 2002 oder 2001 ist der Land wieder mit Boden gleich geworden. Das war natürlich eine große Katastrophe, wo wir auch sehr viel dabei geholfen haben. Nur eins muss ich sagen, das tut nur den Menschen weh. Die anderen können nur mit, also ihre
Mitgefühle
haben. Nur man muss das erleben können, um das zu verstehen können. Und das Totenzahl ist da nicht bei 45, meiner Meinung nach sind das über 200.000. Und diese Naturkatastrophe, das wird auch der Land nie irgendwie lernen können. Wenn man dort jedes Jahr, um nur gewählt zu werden, den Menschen alles, was die schwarz gebaut haben, nie bautechnisch erlaubt sind und denen wieder das erlaubt, dass die dort wohnen können, ist es eine Vorbereitung für den Tod in der Gegend. Das müsste man abschaffen. Das wird nie enden in der Zukunft. Man muss das wissen, dass das ein Land mit Erdbebenzone ist. Und das muss man akzeptieren können, dementsprechend muss man bauen können. Wenn das aus Chile das bauen können, Japaner, Chinesen das bauen können, müssen wir das schon längst tun können. Nur in Türkei ist es Politik so, das wird ein Jahr später vergessen und die Menschen werden das weiterhin so bauen können. Da ist meiner Meinung nach Schuld ist nur der Land, nicht die Menschen. Die Menschen versuchen mit ihrem eigenen Willen das Beste zu machen, Aber dafür muss der Staat kontrollieren können. Wie wir hier bauen, da ist der Bauaufsichtsamt 10-mal da, kontrolliert alles streng oder die Bauprüfer kontrollieren oder kein Architekt würde irgendetwas unterschreiben, was nicht richtig wäre. So müsste das eigentlich auch sein. Unser Baugesetz ist ja nicht anders als Deutschland. Mhm. Also ich sag's mal, das ist meine zweite Heimat. Ja? Auch wenn man dort geboren ist, ich habe lange hier gelebt als drüben. Wenn man mich hier nimmt und drüben hinstellt, wie ein Fisch aus dem Wasser rausholen, ist nichts anders. Nur, es tut mir in der Seele weh, wirklich. Ja?
Aber Sie haben mir dann auch geholfen?
Ja, genau, wir haben auch geholfen. Aber ich habe den Staat nicht vertraut, sondern einen Privatgemeinschaft, der wirklich jetzt richtig dort ankommt, den haben wir geholfen.
Und haben Sie auch Zuspruch erfahren aus der Kölner Unternehmerwelt? Ist das ein Thema gewesen, was in der Unternehmerlandschaft besprochen wurde? Sind Sie angesprochen worden? Ist das ein Thema in der...
Nein, bezüglich der Katastrophen. Mhm. Wir haben vom Konsulat einen Anruf bekommen. Mhm. Nur da habe ich auch nicht vertraut, ehrlich gesagt. Weil wir wissen ganz genau, wenn man jetzt aus den Nachrichten hört, was mit einem Institut, der seit über, sage ich mal, 150 oder 200 Jahren ist, dass das nur einen Holding gebaut ist, der normalerweise sein Ziel nur den Menschen zu helfen. Man hat immer damals, wenn wir in der Türkei geschlachtet haben, haben wir unseren Kühenfelle immer oder Lammfellen alles den Kasselei spendet. Oder wenn man Geld spenden wollte, haben wir immer direkt da gespendet. Oder Blutspende haben wir dort gemacht. Wenn man das sieht, dass es ein Holding daraus geworden wurde, dass man dort Gewinne erwirtschaften muss, dann hat man gar kein mehr Vertrauen, dass man denen helfen möchte. Lieber bin ich gezielt an den Personen, helfe ich den Personen wirklich, dann weiß ich mit gutem Gewissen, dass ich denen geholfen habe, dann beruhigt mich das. Ich habe 3 Kinder, ja, ist sehr wichtig.
Aber es klingt sehr viel Kritik an der türkischen Regierung, an Erdogan heraus, wenn ich Sie reden höre.
Ja, aber ich hoffe, dass Sie das auch nicht vergessen. Mhm. Na, nur reine Kritik bringt ja nichts. Ne? Wenn eine Naturkatastrophe um 20 Jahre einen regiert und der daraus keine Konsequenzen ziehen kann und sagt, der hat Fehler gemacht, er muss zurücktreten und das macht keiner. Also ich glaube nicht, dass das in einem, kein anderes Land würde das passieren. Da hätten schon längst viele zurückgetreten. Aber das passiert bei uns im Land nicht.
Aber am 15. Mai ist Wahl in der Türkei. Glauben Sie, dass Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu eine Chance hat?
Ich hoffe, ja, ich möchte auch, dass das auch das Ganze von neuen Parteien regiert wird. Aber eins müssen die merken. Die müssen die Menschen nicht mehr spalten. Auch der Kılıçdaroğlu muss das einfach so nehmen, dass es wirklich der Land so regiert wird, egal ob jemand Kopftuch trägt oder nicht trägt. Mhm. Das ist sein Wissen und sein Leben. Er muss einfach die Menschen akzeptieren können, die Menschen nicht spalten, sondern einfach den als Gewählter sich in Pflicht fühlen und den Menschen dementsprechend helfen. Und dann denke ich, dass sowas nie mehr auf den Markt kommt.
Wie setzt sich dieser Konflikt in Köln fort, in der türkischen Community? Es gibt ja auch in Köln Erdogan-Befürworter. Ist das ein Konflikt, der immer auch wieder in der türkischen Community in Köln auftritt?
Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Das ist, man lebt in Europa, in einer Demokratie und man wählt dann einen, der als Diktator genannt wird, in meinen Augen ist das auch so, dass er einfach die Menschen, die hier gut leben, wohlhabend leben, drüben den wählen. Das verstehe ich nicht. Dann sollen die Menschen wirklich dort leben können. Ne? Das ist nicht zu akzeptieren.
Dann blicken wir noch mal ein bisschen auf Ihren Blick auch auf Köln. Was nervt Sie an der Stadt, in der Sie Behörden. Jetzt leben?
Die Behörden. Also hier in Deutschland, in Köln, meine ich, müsste vieles noch schneller passieren können. Ja? Es sind Sachen, wo manchmal die Beamten einfach in die Lange ziehen, keine Ahnung, aus welchem Grund, dass das hier wirklich sehr lange gedauert.
Aber Sie sind ja trotzdem Köln treu geblieben jetzt.
Ich bin ein Kölner.
Und der Konflikt zwischen Autofahrern und Radfahrern in der Stadt. Sie haben wahrscheinlich viele Supermärkte, die natürlich mit dem Auto angefahren werden und Sie auch da viel Kundschaft haben, die mit dem Auto zu Ihren Märkten kommt. Es gibt immer wieder jetzt Versuche, große Gebiete zum Verkehr zu beruhigen, in Deutzer Freiheit zum Beispiel zuletzt. Ist das ein Konflikt, den Sie beobachten oder ist das für Sie außen vor, weil Sie jetzt nicht direkt in diesen Lagen
Filialen haben? Doch, es gibt Filialen, die so sind. Das schadet natürlich uns. Nur man kann ja nicht nur wirtschaftlich denken, man muss ja auch ein bisschen umweltmäßig denken. Ich denke, wir schaden sehr viel dem Welt. Sollte meiner Meinung nach die Fahrräder viel mehr werden, dann sollen die Menschen ja viel mehr einkaufen, einmal einkaufen und dafür nicht so jeden Tag klein einkaufen. Ne? Das, was wir früher gemacht haben. Wir haben früher immer, wenn wir eingekauft haben, 400, 500 Euro eingekauft, da waren wir zwei Wochen, drei Wochen nicht mehr wieder auf dem Supermarkt. Nur was klein war, ne? Hätten wir direkt neben Ort kaufen können. Jetzt machen die Menschen gar nicht mehr so. Jetzt gehen die Menschen, kaufen immer täglich ein. Nächsten Tag wieder nochmal neu ein. Das ändert sich doch eigentlich. Eine Orange kommt in den Supermarkt heute, wenn sie das morgen nicht verkauft haben, übermorgen, und dann kommt er übermorgen nochmal rein. So läuft das doch. Die Spanier pflücken doch nicht jeden Tag Orange.
Dann letzte Frage. Haben Sie einen Lieblingsort in Köln?
Also ich liebe Rath.
Köln-Rath?
Ja, genau.
Herr Karadak, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich fand es toll, dass Sie hier waren und es war sehr spannend. Wir haben viel gelernt über Ihre Geschäfte.
Gerne gemacht.
Ich möchte den Hörerinnen und Hörern jetzt unbedingt noch was anderes ans Herz legen. Mein Kollege Helmut Frankenberg ist der Gastgeber unseres True Crime Köln Podcasts. Dort berichtet er von Verbrechen in der Kölner Stadtgeschichte und auch aus der Region. Also hören Sie dort auch rein, überall da, wo Sie auch diesen Podcast hören können. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich wie immer über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.
Economy mit K.